dein neuer Name. So lautet das Thema dieser Predigt. Und zugrunde liegt nur ein einziger Vers aus der Bibel, aus der Offenbarung. Wer ihn mitlesen möchte, kann das gerne tun in Offenbarung 2, Vers 17. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. Und auf den Stein geschrieben, einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Dieser Vers gehört zu einem der sieben Schreiben, der sieben Sendschreiben, die an verschiedene Gemeinden gerichtet sind in Kleinasien. Und dieser Schluss von einem jeden Sendschreiben lautet ähnlich, nämlich die Aufforderung bzw. das Achtungszeichen, wer ein Ohr hat. Wir haben mindestens ein Ohr. Die meisten von uns sogar zwei Ohren. Das muss nicht unbedingt von Vorteil sein, denn dann kann man so auf Durchzug schalten und das geht zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr raus. Aber was will uns denn diese Stelle sagen, wer ein Ohr hat? Na, das ist doch logisch, wir haben doch alle mindestens ein Ohr. Wer ein Ohr hat, der höre. Kennt ihr das? Dass ihr hört und doch nicht hört? Dass ihr wahrnehmt und doch nicht versteht? Fritz kann manches Lied von mir singen, das sie erzählt und ich höre sie nicht, obwohl ich sie höre. Und dann habe ich sie schon mal gebeten, Mensch, dann sprich mich doch vorher an. Dann sagt Peter oder Huhu oder irgendwie, mache dich bemerkbar, dass du mich meinst. Ich kenne das sehr gut, zu hören und doch nicht zu hören. Oder kennt ihr das, im Unterricht zu sitzen und zu hören und überhaupt nichts zu verstehen, was der Lehrer da gerade erzählt? Man hört und hört doch nicht. Oder kennt ihr das im Gottesdienst, in der Predigt? Da erzählt einer was, man denkt, schönes Wetter draußen. Man nimmt es nicht wahr. Irgendwie verhindert etwas das Wahrnehmen, das Aufnehmen. Und so möchte uns dieser Vers aufmerksam machen auf ein großes Geheimnis, welches wir nur mit höchster Konzentration, mit höchster Anstrengung, mit höchster Aufmerksamkeit überhaupt wahrnehmen können. Und bei aller menschlichen Anspannung manchmal auch das nicht möglich ist, sondern wir brauchen einen, der uns es verständlich macht. ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist den Gemeinden? Der Geist Gottes spricht zu vielen Menschen. Und er spricht zu vielen Menschen, die sich versammelt haben. Gemeinde kann man auch mit Versammlung bezeichnen. Überall, wo sich Leute zusammenfinden und Gott von Herzen suchen, durch Jesus Christus, da ist Gemeinde. Das muss nicht diese Ortsgemeinde sein. Das muss nicht diese Struktur sein. Das kann völlig spontan sein. Da ist Gemeinde. Und Gottes Geist spricht in die Gemeinde. Und er hat die Angewohnheit, sich nicht vorne hinzustellen und die Aufmerksamkeit zu erheischen, sondern er spricht ganz leise in das Herz der Menschen hinein. Und die Menschen dürfen sich einander mitteilen, was sie von Gott gehört haben. Das ist Gemeinde. Gott will zu dir und zu dir und zu dir und zu dir und zu dir sprechen. Er will dir etwas Wichtiges mitteilen. Er möchte dich erreichen. Er möchte, dass du es verstehst. Und dazu brauchen wir, wie sagt ihr in der Schule, den Leisefuchs. Ohren auf, Mund zu. Stimmt's? Wie bitte? Der stille Fuchs. Der Schweigefuchs. Aha, okay. Genau. Wenn man selbst einen Haufen Lärm in der Seele macht, dann kann man doch nicht hören. Und wenn jetzt etwas kommt, was so entscheidend wichtig für unser Leben ist, dann wollen wir doch hören, oder? Wollt ihr hören? Wollt ihr das hören, was Gott euch sagen möchte? Er sagt, wer überwindet, dem werde ich geben. Aha, wer überwindet? Wenn man es genau wörtlich übersetzt, dann würde es heißen, dem Sieger seienden. Dem, der siegt. Es sagt mir, dass das Leben ein Ziel hat, nämlich den Sieg zu erlangen. Und wenn das so ist, dann kann man davon ausgehen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn wir im Leben dies und jenes verpasst haben und diese Annehmlichkeit und jene Vergnügung vielleicht doch nicht mitgenommen haben und doch nicht alles gesehen haben und doch nicht das Maximale rausgeholt haben, wie es so in unserer Zeit üblich ist, sondern dass es allein entscheidend ist, eure ureigenste Lebensaufgabe zu hören und dann zu kämpfen. Und dass das Leben kein Kampf ist, das wisst ihr, dass das Leben so oft ein Kampf ist, das wisst ihr sehr wohl. Und manchmal hasst man diesen Kampf und denkt, das Leben müsste doch Erholung sein und schön. Wer hat das gesagt? Der Geist der Zeit? Glaubt ihr dem? Höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Der Geist Gottes sagt, wer siegt? Und zum Sieg gehört eine Aufgabe. Und es geht in meinem und deinem Leben darum, diese Aufgabe zu bestehen. Im Griechischen steht für das Wort, wer siegt, Nikonti. Und das Wort kommt von, das kennt ihr, von Nike. Diese Schuhfirma zum Beispiel, Nike, also Nike geschrieben. Man sollte sie auch Nike sprechen, weil das ist Griechisch. Heißt Siegesgöttin. Die Griechen hatten ja immer ihre Gedanken, Brocken, so Göttern zugeordnet. Und Nike war eine von vier Geschwistern. Sie hatte noch drei andere Geschwister. Sie hatte den Bia, das symbolisiert die Kraft, den Zelos von den Zeloten, der Eiferer, und den Kratos, die Macht. Das kennen wir von der Demokratie des Volkes, Macht. Das waren die drei Geschwister der Nike. Und die Nike wird oft als ein Engelwesen dargestellt, mit Flügeln, als eine Frau, die den Sieg verkündet. Das war die Denkweise der Menschen in dieser griechischen Welt auch. Und ich glaube, das hatte auch Johannes vor Augen. Er hatte den Sieger vor Augen. Die Freude des Siegers, es geschafft zu haben. Großartiges bewältigt zu haben, die Aufgabe erledigt zu haben. Der Gründer der Pfadfinder, Baden-Powell, hatte auf seinen Grabstein ein Zeichen angebracht. Ein Kreis und ein Punkt drin. Und es bedeutet, ich habe meine Aufgabe erledigt und bin nach Hause gegangen. Er hat es verstanden. Ich habe am Freitag, als ich im Zug saß, ein Buch von Comenius gelesen. Da ist es ja. Er lebte im 15., Anfang 16. Jahrhundert, also zu der Zeit, als die ganze Welt im Aufbruch war, zu Luthers Zeit, zu anderen Zeiten, wo viele Leute auch die sich umbrechende Zeit zu begreifen suchten. Und er hat ein Buch geschrieben über die Didaktik. Und ich habe die ersten paar Seiten gelesen und ich bin fast umgefallen. So klar, so deutlich, in großer Übersicht schreibend hat Comenius deutlich gemacht, was es heißt, Verantwortung zu tragen für die nächste Generation, die heranwächst. Dass ich sage, das habe ich in der ganzen Literatur danach nicht gefunden. Und ich würde das so wärmstens auch gerade unseren Lehrerinnen ans Herz legen, wenn ihr mal nicht so die richtige Motivation habt. Lest Comenius und es ist so gut, einen Menschen kennenzulernen, der so einen Plan von Gott geschenkt bekommen hat über das Leben. Ich gebe euch einen kurzen Auszug. Wir wollen ja wissen, was ist denn die Aufgabe eines Menschen in dem Leben? Was möchte denn das Gott, dass wir tun sollen? Sehr oft sind wir zerstreut und hin und her gerissen und machen das und fangen dort mal an und verlieren den großen Überblick. Und da schreibt er, so als Einleitung zu seiner eigentlichen Thematik. Didaktik heißt ja, wie bringe ich dem anderen was bei? Wenn wir uns selbst betrachten, so sehen wir, dass alles in uns stufenweise so voranschreitet, dass jede vorangegangene Stufe der nachfolgenden den Weg bahnt. Unser erstes Leben zum Beispiel ruht im Schoße des Mutterleibes. Aber weswegen? Etwa um seiner selbst willen? Nichts weniger als das. Es handelt sich hier nur darum, dass der zarte Leib zur Wohnung und zum Werkzeug der Seele passend gebildet werde, zum bequemen Gebrauch des nachfolgenden Lebens, das wir unter der Sonne genießen. Sobald dieser Zweck erreicht ist, brechen wir ans Licht hervor, also die Geburt, weil in jener Finsternis mit uns nichts mehr geschehen kann. Auf dieselbe Weise ist also dieses Leben unter der Sonne nichts als eine Vorbereitung auf das Ewige. Ohne Zweifel, damit sich die Seele durch den Dienst des Körpers das erwirbt, was sie für das zukünftige Leben braucht. Sobald das bewirkt ist, wandern wir fort von hier, weil wir außerdem ja nichts zu tun haben. Also ist dreifach für einen jeden von uns das Leben und die Wohnung des Lebens eingerichtet. Erstens der Mutterleib, zweitens die Erde und drittens der Himmel. Aus der ersten Wohnung geht der Eingang in die zweite durch die Geburt, aus der zweiten in die dritte durch den Tod und die Auferstehung und aus der dritten nirgends hin mehr in die Ewigkeit. In der ersten erhalten wir bloß das Leben mit dem Anfang von Bewegung und Bewusstsein. In der zweiten das Leben, die Bewegung und das Bewusstsein mit den Anfängen der Erkenntnis. In der dritten die schrankenlose Fülle von allem. Jenes erste Leben ist die Vorbereitung auf das zweite und das zweite auf das dritte. Und das dritte geht in sich selbst auf ohne Ende. Der Übergang vom ersten in die zweite und vom zweiten in das dritte ist beengt und schmerzvoll. Und in beiden Fällen müssen die Kleider und Hüllen abgelegt werden. Dort freilich nur die Fruchthülle, hier aber das Gefüge des Körpers selbst, wie wenn aus dem zerbrochenen Ei das Küken hervorkommt. Die erste und zweite Wohnung sind also Werkstätten vergleichbar. In der ersten wird der Leib für das folgende Leben gebildet, in der zweiten aber die mit Verstand begabte Seele für das ewige Leben. Die dritte Wohnung schließlich wird beiden die eigentliche Vollendung und Genuss bringen. Das sagt Johann Amos Komenský, ein tschechischer Mensch, ein böhmischer Bruder, der auf der Erde großen Schmerz erlebt hat, der sehr oft verfolgt war und der doch so eine tiefe Weisheit gefunden hat in Gott. Das Leben hat seine Aufgabe. Welche Aufgabe hat mein Leben? Welche Aufgabe muss ich erfüllen? Welche hat Gott für mich vorgesehen? Ich werde ihn von dem verborgenen Manna geben. Dem, der siegt, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Schauen wir uns doch erst einmal an, was wir bekommen wollen, um dann zu sehen, ob sich die Erfüllung der Aufgabe auch lohnt. Ist doch klar, oder? Zuerst wollen wir ja sehen, was sich zu erstreben lohnt. Also, wie hoch ist der Preis? Wie sieht die Trophäe aus? Er wird uns von dem verborgenen Manna geben. Manna ist die Speise gewesen, in der die alten Israeliten, als sie aus Ägypten geflohen sind, unterwegs in der Wüste bekommen haben. So weiß wie Koriandersamen. Keine Ahnung, wie Koriandersamen aussieht. Jedenfalls stelle ich mir das so weiß vor, wie so aufgepopptes Müsli so in der Richtung. Das war das Manna der alten Zeit und es war die Speise, die das Volk am Leben erhalten hat in der Wüstenzeit. Und das Manna ist verborgen. Wisst ihr, es wurde auch etwas von dem Manna aufbewahrt in dem Tempel, in der Bundeslade, als Zeichen von Gottes Güte. Und seitdem das Volk Israel im Exil gewesen ist, wird gemunkelt, dass diese Bundeslade irgendwo versteckt liegt. Irgendwo noch ist, wo sie verborgen ist und mit ihr das Manna. Und deswegen tritt auch hin und wieder mal so eine Suchhysterie auf. Wo ist die Bundeslade? Wo befindet sich die Bundeslade mit den uralten Zeugnissen von Gottes Güte? Das Manna ist verborgen. Die Lebenskraft, die Gott für uns hat, sie ist verborgen. Und Gott hat sie für uns. Gott holt sie für uns extra raus. Das Manna des Lebens. Ich habe meine 95 Jahre alte Oma angerufen. Und sie hat ja betont, dass sie Gott so dankbar ist, dass sie geistig noch frisch ist. Und dann habe ich sie gleich gefragt, sag mal Oma, was heißt verborgenes Manna? Sie überlegt einen kurzen Augenblick und sagt, ja, das ist doch klar. Das muss jeder selber finden. Ja, das heißt es wohl. Das Manna wird jeder selber finden müssen. Es ist verborgen. Es ist nicht offen. Man kann es sich nicht einfach irgendwo wegnehmen. Man kann das Leben, was Gott schenken möchte, nicht einfach so im Vorübergehen mitnehmen, wie man so die eine und andere Vergnügung mitnimmt. Sondern es ist verborgen. Und Gott wird es nur demjenigen zu erkennen geben, der gesiegt hat. Verborgenes Manna, daran denke ich auch an Jesus, der gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Da denke ich an ein Leben für mich in vollster Klarheit, in Schönheit, im Erkennen, im Gestalten, im Werden. Ein Leben, welches so unbeschreiblich ist, dass ich es selbst nicht träumen kann. Das ist Manna, das ist die Nahrung. Da ist keine Kraftlosigkeit mehr. Da ist keine Machtlosigkeit mehr. Da ist kein Abschlaffen mehr, sondern da sind so alle Geschwister der Nike versammelt. Da ist Kraft, da ist Macht, da ist Eifer und da ist Sieg. Das Manna des Lebens, Jesus Christus selber, in dem, wie er gelebt hat, und sein Leben als Aufgabe gesehen hat und gestorben ist für uns und auferstanden ist. Das steht uns zur Verfügung. Das dürfen wir dann kosten. Und mit Jesus diesen Brot des Lebens, auch die Verbindung ziehen zum Baum des Lebens. Wir sind ja vertrieben worden aus dem Paradies und damit nur aus dem einen Grund, damit wir nicht nur vom Baum des Lebens essen. Diese Frucht, diese köstliche Frucht, die uns Leben bringt. Sie gibt es hier wiederzufinden. Wir dürfen sie hier wieder ergreifen. Der Baum des Lebens kehrt zurück. Das lohnt sich doch, oder? Lohnt sich das dafür, eine Aufgabe zu erfüllen? Wir wollen mal schauen, was er noch für uns hat. Und ich werde ihm, dem Sieger, einen weißen Stein geben. Und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Klar, einen weißen Stein, das können wir uns für uns persönlich in Anspruch nehmen. Wir wohnen in weißem Fels. Ich weiß nicht, dass so gemeint ist, aber es hat doch eine Analogie, oder? Es ist doch schön zu wissen, es schmeichelt das Selbstbewusstsein, dass wir in der Bibel auftauchen. was hat das mit dem weißen Stein auf sich? Ich habe lange gesucht und Adolf Pohl hatte eine Erklärung. Ich vermute mal, er wird sie auch gründlich recherchiert haben, so wie ich Adolf Pohl kenne. Er sagt Folgendes. Zu den griechischen Zeiten gab es doch diese Olympischen Spiele. Olympischen Spiele deswegen, weil sie auf dem Berg Olymp stattfanden und dort eine Art Vereinigung aller verfeindeten griechischen Stämme darstellten. Das heißt, dort haben sich die Griechen erst gefunden, mit diesen Spielen, als Volk gefunden. Und dem Sieger der jeweiligen olympischen Disziplin, der bekam einen Lorbeerkranz, also noch nicht so mit Gold, und er bekam eine Marmortafel mit. Eine weiße Tafel, ein weißer Stein, in dem sein Name eingraviert war. Wozu brauchte er die Tafel? Wenn der Sieger von den Olympischen Spielen nach Hause kam, dann wurde er gefeiert. Man sah es ja an dem Kranz. Und er musste, weil es könnte ja Betrüger geben, diese Marmortafel vorweisen. Sie war eine Beglaubigung dafür, dass er wirklich der Sieger war. Das heißt, diese Tafel war eine Art Check-in. Und zu Hause wurde der Sieger in großen Ehren empfangen und wurde überschüttet mit allen möglichen materiellen und immateriellen Geschenken. Und diese Tafel war das Passwort dafür. Und der Name, der drauf stand, war sein eigener Name. Es war noch kein neuer Name für ihn, aber es war eine Beglaubigung. Der ist es. Wisst ihr, und das würde Gott für uns schreiben. Das ist die Eintrittskarte zum ewigen Leben. Die Eintrittskarte für Gewinner. Das klingt jetzt ziemlich arg nach Wettkampf, ja? Das klingt ziemlich gefährlich. Man könnte ja auch verlieren. Was dann? Stehe ich davor? Bin ich wie eine Totgeburt? Was dann, wenn ich verliere? Und wenn uns bewusst wird, wie kurz dieses Leben ist, dann kommen wir vielleicht auch ins Überlegen, wie viel ist uns das wert, die Ewigkeit zu gewinnen. Es besteht die Möglichkeit, sie zu verlieren. Und da ist die Frage, wie viel ist mir das wert, die Ewigkeit zu gewinnen? Was nehme ich auf mich für Anstrengung im Wettkampf, für Entbehrung, für Schweiß, vielleicht auch für Tränen, um die Ewigkeit zu gewinnen? Und das fand ich so sehr deutlich, dass Gott hier ganz, ganz klar sagt, den Gemeinden, den Leuten, die in der Gemeinde sind, Leute, steht auf und kämpft. Es gilt, die Ewigkeit zu gewinnen. Und dann steht ja noch auf dem weißen Stein ein neuer Name drauf. Und Gott hat für jeden von uns einen neuen Namen. Also ich werde dann nicht mehr mit Peter angesprochen werden, du nicht mehr mit Grit, Sabine wird vielleicht auch aus sein. Gott hat einen neuen Namen für uns bereit. Und ich bin schon so neugierig, wie der Name heißt. Wisst ihr, dass Namen auch Kraft sind? Dass Namen auch Bestimmung sind? Es gibt doch diesen lateinischen Spruch, Nomen est Omen. Kennt ihr das? Omen ist das Schicksal. Oh, ein gutes Omen. Also die Bestimmung, die Vorherbestimmung. Und Nomen ist der Name. Der Name ist Schicksal. Und ich habe ja bei Gericht viele Namen vor Augen, die immer so dann reinkommen. Und ich muss wirklich sagen, also das stimmt bei vielen überein. Ihr Name ist oft schon Schicksal genug. Wir lachen vielleicht drüber. Also wenn dann zum Beispiel in der schwerbeschädigten Abteilung ein Mr. Hinkebein auftritt, dann ging das ja gar nicht anders. Also der Name ist Schicksal. Und vielleicht merkt man auch, dass man sich immer mehr auch mit seinem Namen identifiziert im Laufe eines Lebens. Wir Mäuse, wir hatten halt schon Mäuse zu Hause. Ne? Andere sagen, Igitt, Igitt. Wir haben eine gute Beziehung zu Mäusen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will jetzt nicht jeden Namen durchgehen. Aber ihr merkt, der Name ist mehr als nur einmal gegeben. Die Eltern haben ihn euch gegeben mit einer Bestimmung, mit einer Kraft, die reingelegt wird. Und so würde auch im Laufe eines Lebens immer wieder auch neue Namen vergeben. Zum Beispiel hat der Jakob einen neuen Namen bekommen. Wer kennt ihn? Israel, genau. Du sollst Israel heißen. Oder der Simon hatte einen neuen Namen von Jesus bekommen. Und der hieß Petrus, genau. Fels. Du bist Fels. Da hat Jesus, indem er den Namen vergeben hat, gleichzeitig die Bestimmung, die Berufung hineingelegt. Du bist der. Eine Identifikation. Das Gleiche war auch bei Abraham. Wir kennen ja nur Abraham. Aber auch er, dessen Name wurde verändert. Und so geht es in vielen auch Organisationen aus alter Zeit, auch noch in neuer Zeit. Da ist es üblich, dass Menschen einen neuen Namen bekommen. Unter anderem auch bei uns in der Pfadfindergruppe nicht, aber bei anderen Pfadfindern ist das durchaus auch üblich, dass dann mal welche anders heißen. Und so hat Gott für uns einen neuen Namen bereit. Und wisst ihr, dieser neue Name ist Bestimmung. Das seid ihr. Da wird eure Seele auf den Punkt getroffen. Und damit auch die Ewigkeit geöffnet für euch. Und man soll sich die Ewigkeit nicht so vorstellen, dass dann alle das Gleiche machen. Sondern es wird, wie wir in den Anfängen auf der Erde sehen, wird es noch viel differenzierter und viel vielfarbiger und viel verzahnter auch da sein. Und jeder wird seine Aufgabe haben. Jeder wird seine Berechtigung haben. Jeder wird sein eigenes Leben haben. Und dieser Name ist verborgen. Er wird nicht ausgesprochen und ihr werdet ihn erfahren, wenn es soweit ist, wenn ihr gesiegt habt. Unsere Aufgabe ist, sich für die Ewigkeit vorbereiten, unsere Seele formen zu lassen unter den Händen des Töpfers. Und nun habe ich überlegt, mal zurück zu diesem, von diesen großen und weltumspannenden Gedanken mal in unseren kleinen karierten Alltag. Unsere Aufgabe heißt auch sterben lernen. Lernen, diese Erde eines Tages loszulassen. Und nichts empfinde ich als schlimmer, als wenn Menschen darauf nicht vorbereitet sind. Und da möchte ich euch einfach zum Schluss dieser Predigt einen Gedanken weitergeben. Und ihr werdet sehen, ob ihr ihn aufnehmt, ob es auch in euren Geist wachsen kann oder nicht. Mir ist deutlich geworden, dass ein Lebenstag vergleichbar ist wie mit einem Leben. Und an einem Lebenstag gibt es den Morgen, Mittag und den Abend. Der Morgen ist mit der Geburt vergleichbar. Der Mittag mit dem Leben in Fülle hier auf Erden, mit all dem tatkräftigen Sein, mit dem Kämpfen, mit dem Leben und der Abend mit dem Sterben. Und so können wir an jedem Tag unser ganzes Leben mit einmal in den Blick holen. Und da ja auch wir unseren Gott als Dreiheit verstehen, als Vater, der Schöpfer, als Sohn, der Lebensbringer und als Heiliger Geist, von dem alles kommt und zu dem alles geht. So können wir auch hier diese Einheit zusammenfinden. Und ihr wisst sicherlich auch über die Mühe, die es macht, immer wieder auch an Gott zu denken und vielleicht Andacht zu halten und eine Gewohnheit nicht Gewohnheit werden zu lassen, sondern mit Leben zu erfüllen. Und so gibt es eine ganz einfache Möglichkeit, in euren Alltag, euer ganzes Leben, jeden Tag im Blick zu behalten und euch auf die Ewigkeit vorzubereiten. Wenn ihr morgens aufwacht, dann liegt ihr da im Bett. Ich lege mich mal jetzt nicht hin, aber natürlich ist das im Liegen. Und ihr schlagt die Augen auf und es ist wie die Geburt. Das Licht durchströmt euch und der Tag, frisch geschaffen, liegt vor euch. Dann nehmt die Arme nach oben und empfangt den Tag aus Gottes Hand und zieht ihn an euer Herz. Und macht diesen Tag, den Gott geschaffen hat, zu euren eigenen. Und seid ganz ruhig und genießt, was Gott euch geschenkt hat. Und dann steht auf und beginnt den Tag. Und wenn ihr mitten im Tag seid, so gibt es vielleicht einen Augenblick zum Mittag. Das ist so die Zeit, wo man sich gerne regelt. Dann stellt euch hin und breitet die Arme aus. Und sprecht oder denkt ein Lob an Jesus Christus, der das Leben selber ist. Und nehmt auf die Sonne, die scheint. Und denkt einen Augenblick an den, der der Herr des Lebens ist. Und das könnt ihr sogar vor Kollegen machen, weil das fällt überhaupt nicht auf. Ihr lacht. Ja, das ist nicht schlimm. Das ist nicht so peinlich wie Tischgebet. Und das ist euer Gedanke. Und wenn es Abend wird, und ihr geschafft seid, dann heißt es, diesen Tag wieder abzugeben, loszulassen. Und nichts ist schwerer als loslassen. Wir hatten gestern Besuch von meinen lieben Verwandten und die haben auch gesagt, ja, wir müssten eigentlich mal wieder aufräumen. Die haben einen schönen Bauernhof, aber es sammelt sich immer mehr an. Und nichts ist schwerer als loslassen. Und dann findet euer Geist zu dem Geist des Lebens, zu Gottes Geist. Und dann kniet euch hin und fasst an euer Herz und nehmt euer Leben, diesen Tag, aber euer ganzes Leben und lernt loszulassen und führt die Hand zu Gott hin, breitet sie aus und gebt ihm das, was ihr empfangen habt, dankbar zurück. Und so könnt ihr mit ganz einfachen Gesten eine Beziehung und ein Verständnis zur Ewigkeit aufbauen, ohne große Worte. Gott segne euch und uns und er schenke uns ein rechtes Ohr, das zu verstehen, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.